Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Die Boomer gehen in Rente. Die Geburten starten starken Jahrgänge in Deutschland. Menschen, die zwischen 1955 und 1964 geboren wurden. Die waren immer so viele, dass sie auf dem Arbeitsmarkt hart kämpfen mussten. Viele von ihnen haben das verinnerlicht und arbeiten im wahrsten Sinne des Wortes bis zum Umfallen. Das hat meine Kollegin Birgit Becker vergangenen Freitag in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk mit Andreas Hillert herausgearbeitet, der viele sogenannte Boomer dann mit Burnout in seiner Klinik behandelt.
Und da waren die Prioritäten eindeutig auf Leistung, auf Verbesserung des Lebensstandards, der Lebensqualität. So mit der Aussage, auch unsere Kinder sollen es später einmal besser haben. Und meine aktuellen Wehwehchen, die kümmern eigentlich so, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und aus dieser Dynamik heraus haben die Babyboomer ja nicht zufällig das Wirtschaftswunder exponentiell fortgesetzt und die Bundesrepublik zu dem gemacht, was sie dann bis zur Wiedervereinigung wurde, ein blühender Wirtschaftsstaat. Und wenn diese Dynamik jetzt in den Hintergrund tritt, dadurch, dass eben die Personen in Ruhestand gehen, wird sich einiges ändern. Denn deren Kinder wiederum sind ja dann schon auf der Basis des erreichten Wohlstandes aufgewachsen und eher unter der Prämisse, Hauptsache du hast Spaß im Leben und du wirst glücklich.
Ja, und mit der Botschaft werden vor allem die groß, die ab circa 1997 geboren sind, die Generation Z. Ich habe vor der Sendung mit Jael Meyer gefragt, 22, die hat eine Firma in der Schweiz und berät Unternehmen im ganzen deutschsprachigen Raum, wie sie diese Generation eigentlich als Arbeitskräfte und als Kunden gewinnen kann. Was macht es mit dieser Generation, habe ich sie gefragt, so behütet aufgewachsen zu sein und so voller Ansprüche ans Leben und zugleich eine Welt voller Krisen und Umbrüche zu erleben?
Eine gute Frage. Ich würde sagen, dass das uns zu einer Generation machen wird, die resilient ist und die dann vielleicht eben auch weiß, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, da ändern sich die sehr guten Zeiten, die wir jetzt jahrelang gekannt haben. Und ich bin zwar optimistisch, aber ich denke, da kann man schon auch, muss man schon auch kritisch in die Zukunft blicken.
Das heißt, Sie rechnen damit, dass Ihre Generation eher weniger ängstlich ist als wir, die Älteren?
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir weniger ängstlich sind, was die Lebensumstände betrifft.
Sie sagen, na ja, wir legen mehr Wert auf Work-Life-Balance, wir setzen unsere Prioritäten anders, wir verbringen auf keinen Fall mehr 9-to-5 im Job. Das ist mir alles zu viel, selbst wenn ich sehr dafür brenne und ich wähle meinen Job auch sehr bewusst. Und teilweise stehen meine Generation und die noch etwas Älteren davor und denken, Hut ab, toll, dass ihr das macht. Und andererseits, wow, die trauen sich ganz schön was. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, das ist etwas, was ich sehr oft höre. Wir beraten Unternehmen dabei, wie sie junge Mitarbeitende anziehen können, wie sie die begeistern können, im Job zu bleiben. Und da stoßen Unternehmen gerade vor große Herausforderungen, genau wegen dem, weil die jungen Berufseinsteigerinnen jetzt ganz anders auf diese Arbeitswelt blicken. Und da treffen jetzt Kulturen aufeinander, die auch Reibungen verursachen. Ich denke, ein Grund dafür ist sicher, dass wir gerade in Zeiten von einem Fachkräftemangel leben und Unternehmen aus den nächsten 10 Jahren werden 30% mehr Arbeitskräfte in Rente gehen, als in den Arbeitsmarkt einsteigen. Das ist eine unglaublich große Lücke, die gefüllt werden muss. Und das spürt man schon jetzt. Und die Berufseinsteigerinnen, die wissen, dass sie zu denen gehören, die gerade sehr gefragt sind. Das heißt, sie wissen auch, dass die eben Forderungen stellen können. Und dazu gehört auch 9-to-5, eher nicht, bitte flexible Arbeitszeiten, am besten mit Workations irgendwo am Strand im Süden, zumindest die Möglichkeit darauf. Und da ja, muss ein Umdenken passieren.
Was spricht dafür, dass das nicht nur ein quasi verwöhntes Verhalten ist, sondern eins, von dem dann alle Seiten profitieren?
Genau das ist der springende Punkt, den ich auch immer hervorheben will, weil Veränderung muss ja nicht schlecht sein. Stand jetzt profitieren alle davon, dass wir wissen, was Work-Life-Balance ist und dass ein Arbeitgeber sich bewusst ist, dass das seinen Mitarbeitenden wichtig ist und auch keine Überstunden mehr machen. Das ist ja nichts Schlechtes. Oder nicht mehr arbeiten bis zum Umfallen. Das ist eine sehr gute Entwicklung, wenn wir sie tatsächlich so bewegen können, dass alle sich mitgenommen fühlen. Man sieht das immer als ein Gegeneinander, die Generation gegen die Generation, aber so kommen wir nicht voran.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es da Verwerfungen auch gibt, weil die eine Seite die andere Seite nicht so richtig versteht. Ist das Ihre Erfahrung bei der Beratung?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht war das schon immer so. Vielleicht haben die jungen Menschen schon immer ganz anders gedacht als die älteren Generationen. Da war schon immer ein Missverständnis. Jung und alt teilen sich ja eigentlich keine Lebenswelten, außer in der Familie. Und dann wieder, wenn sie am Arbeitsmarkt zusammentreffen. Und genau da soll es eben auch nicht zu Reibung kommen, weil eben diese Zusammenarbeit so wichtig ist.
Wir hatten ja jetzt die Boomer, über die gerade viel geredet wird, die Erfahrung gemacht haben, sie waren wahnsinnig viele. Sie mussten sich 5-mal bewerben, bis sie irgendwo reingekommen sind oder noch viel häufiger und immer mit dem Gefühl rumgelaufen sind, ich muss hier ins System passen und ich muss noch viel härter arbeiten als alle anderen, denn sonst will mich hier keiner und behält mich niemand. Und jetzt kommen Sie und sagen, wir können es uns eigentlich aussuchen, wir sind nämlich sehr, sehr wenige. Wenn Sie sagen, ja, wir achten jetzt mehr auf uns, weil wir eben auch nicht so ausgebrannt und fertig wie die Älteren durchs Leben gehen wollen, entsteht bei den Älteren oft der Eindruck, naja, wir halten hier die Stellung und arbeiten alles weg und die machen sich ein schönes Leben. Arbeiten Sie, arbeitet die ganze Generation genauso hart?
Ich denke ja. Und auch wenn man Studien anschaut, sieht man, dass die Generation Z ganz grundsätzlich eine Generation ist, die wieder stärker auf Karriere fokussiert ist, also die wieder ambitionierter ist, der Erfolg und der Lohn im Job wichtiger sind als zum Beispiel der Generation zuvor. Wenn man früher ambitioniert sein wollte, dann war man als erstes im Büro und ist als letztes wieder gegangen. Und heute kommen diese Generation Zettler, die vielleicht dann erst um 10 Uhr ins Büro eintrudeln und dann schon um 4 Uhr wieder gehen. Aber das kann dann sehr unambitioniert und faul wirken. Aber aus unserer Sicht zum Beispiel haben wir unsere Arbeit, die es zu tun gab, in dieser Zeit eben erledigt. Und wieso sollte man länger einfach im Büro sein, nur um Präsenz zu zeigen?
An der Stelle würde ich jetzt den O-Ton des Psychotherapeuten Andreas Hillert einspielen. Andreas Hillert, der hat meiner Kollegin Birgit Becker im Interview erzählt, wie er in seiner Klinik Leute aus der Boomer-Generation behandelt, die Burnout haben. Und er sagt dann so ziemlich am Schluss, na ja, es gibt viele Studien, aber auch zum Arbeitsleben, aus denen hervorgeht, dass Krankschreibungen bei Jüngeren häufiger, viel häufiger sind als bei älter gedienten Mitarbeitern. Und das entspricht auch seiner Erfahrung aus der Klinik.
Und dazu gibt es jetzt aus der Arbeitswelt viele Daten. Also Krankschreibungen sind bei jüngeren Mitarbeitern auch in der Klinik hier deutlich häufiger als von älter gedienten Mitarbeitern. Die Schwelle, ab wo ich mich überlastet und krank fühle, ist dabei vielen erheblich niedriger, als es in anderen älteren Altersgruppen war.
Das kann ja sein, dass es für Sie alle sehr gesund ist zu sagen, ich achte auf mich, aber bezahlen da nicht andere den Preis dafür? Oder ist es eine verzerrte Wahrnehmung?
Ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt, weil wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie es jungen Menschen psychisch geht, dann zeigen die ein erschreckendes Bild auf. Die Generation Z hat wieder vermehrt psychische Probleme, vor allem junge Frauen leiden sehr oft darunter. Und in dem drin kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass diese Krankschreibungen hochgegangen sind. Ich denke, vielleicht ist es besser, wenn man sich eingesteht, mir geht es nicht gut, ich muss mir diese Auszeit nehmen und heute lieber mich krank melden, anstatt dass man einfach durchzieht, in die Arbeit geht und dann irgendwann für längere Zeit ausfällt.
Kann man denn die Generation Z eigentlich so über einen Kamm scheren? Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, reden wir über den privilegierten Teil?
Es ist immer schwierig, ganz grundsätzlich Leute alle in einen Topf zu schmeißen. Und gleichzeitig erkennt man schon gleich Gemeinsamkeiten. Was das bei uns sehr stark geprägt hat, ist das Handy und das Internet. Und wie wir eben anders denken.
Was meinen Sie mit anders? Schneller, vernetzter oder ist es was ganz anderes?
Doch, zum Beispiel viel vernetzter. Also wir sind eigentlich, man kann so sagen, immer online und immer vernetzt. Und was für uns auf dem Smartphone passiert, ist genau gleich real, wie was in der physischen Welt passiert. Also ich habe Freunde, die ich noch nie in meinem Leben getroffen habe. Und das sind trotzdem genau gleich gute Freunde wie die, die ich in echt kenne und die ich regelmäßig treffe.
Die Unternehmen, für die Sie arbeiten, die Sie als Agentur quasi engagieren, um zu wissen, wie diese Generation tickt. Die wollen ja zum einen die Generation als Kunden haben und zum anderen als Mitarbeiter. Wenn sie als Mitarbeiter haben wollen, was ist deren größtes Thema?
Also Stand jetzt ist das größte Thema, dass die nicht genügend, dass die ein Problem damit haben, genügend Mitarbeitende zu finden, ganz grundsätzlich. Und viele Unternehmen merken, dass in den nächsten Jahren ein Großteil ihrer Belegschaft in Rente gehen wird und sie diesen wieder füllen müssen. Und die bekommen entweder nicht genügend Bewerbungen, die Bewerbungen sind nicht genug qualitativ, oder die Leute, das haben wir jetzt auch sehr oft erlebt, sie geben eine Zusage. Das sind Unternehmen, die noch nie Probleme mit dem Recruiting hatten. Und dann kommt von der Person, der sie gerade zugesagt haben, eine Absage. Das gab es zum Teil in diesen Unternehmen noch nie so. Und die merken einfach, dass eben diese Berufseinsteigerinnen, die so gefragt sind, schwieriger und anders zu bekommen sind.
Wie wichtig ist das Geld?
Das Geld ist tatsächlich nicht das Wichtigste. Ich würde sagen, grundsätzlich ist es wichtig, natürlich bei der Generation Z. Wir sind auch sehr materiell, sage ich mal. Wir wollen unseren Status auch zeigen. Wir kennen das von Social Media. Und gleichzeitig, wir haben eine Studie gemacht, die repräsentativ in Deutschland ist, wo wir herausgefunden haben, dass für junge Menschen das Einstiegsgehalt weniger wichtig ist als die Aussicht auf ein hohes Gehalt in der Zukunft. Das heißt, man muss jungen Menschen, die gerade in den Beruf einsteigen, gar nicht sehr viel direkt bieten, aber die Aussicht darauf bieten, dass sie mal viel bekommen werden. Wir sind noch dabei herauszufinden, was wir genau wollen. Und da spielt der Lohn nicht die wichtigste Rolle.
Ein Punkt ist ja auch, vielleicht nicht unbedingt Vollzeit arbeiten, sehr flexibel arbeiten. Machen Sie sich als gesamte Generation eigentlich auch Sorgen um die Rente?
Ja, zum Beispiel als man Menschen verschiedener Generationen gefragt hat, was für sie die wichtigsten Zukunftsthemen sind, war die Sicherung der Altersvorsorge bei der Generation Z und bei den Babyboomern übrigens der Nummer eins Grund, mit dem sie sich oder das, was sie als wichtigstes Zukunftsthema ansahen.
Also man darf dann diese Priorisierung der Work-Life-Balance nicht mit totaler Sorglosigkeit verwechseln.
Auf keinen Fall. Ich denke, das sieht man auch in anderen Bereichen, wie wenn es um den Klimawandel geht oder andere Orte, wo sich die Generation Z aktivistisch einsetzt. Also das kennt man ja sehr stark auch von dieser Generation. Ich glaube, die wenigsten sind wirklich sorglos.
Die Generation Z als Konsumenten, weil sie ja immer wieder auch betonen, Klimawandel, Konsumkritik steckt auch dahinter. Andererseits ist es ja auch eine Generation, die Konsum auch ein bisschen zur Schau stellt oder den braucht, um sich zu orchestrieren und sich zu schmücken. Wie verändert sich der Konsum der Generation Z und was sagen Sie den Unternehmen, wie sie darauf reagieren können?
Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der sich verändert, ist, wo sich das Ganze abspielt. Zum Beispiel Unternehmen, die nicht auf Social Media präsent sind, die existieren für die Generation Z nicht. Das heißt, auch wenn man eben junge Menschen ansprechen will als Kunden und Kundinnen, dann muss man da sein, wo sie sind. Und das ist auf Social Media. Und alle Unternehmen, die das noch nicht tun, verlieren schon jetzt oder werden ganz klar auch in Zukunft verlieren.
Und dieser Aspekt Nachhaltigkeit, ökologisch korrektes Verhalten, bewerten wir das als Ältere über oder sind sie wirklich so im Konsum?
Im Konsum nicht unbedingt. Also es ist ja auch etwas, was man kennt von dieser Generation. Die ist auch ambivalent. Wenn man junge Menschen fragt, ob ihnen das Klima wichtig ist, sagen alle ja, das Klima Nachhaltigkeit. Aber eben wenn es dann darum geht, Konsumentscheidungen aufgrund dessen zu treffen, wird das eher nicht mehr gemacht. Ich glaube, wovor man sich ja aufpassen muss, ist vor Greenwashing oder vor Shitstorms oder vor wirklich großen Negativschlagzeilen oder wenn dann irgendeine junge Person das aufgreift und auf den sozialen Medien verbreitet. Und gleichzeitig ist es nicht der wichtigste Punkt.